Hallihallo, meine lieben Zuschauenden und Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Plothook. Und wir haben einen Gast für euch, der war schon mal da. Das ist schon eine ganze Weile her. Vermutlich circa ein Jahr könnte, plus minus könnte hinkommen. Und ich freue mich aber trotzdem, dass er da ist, denn er hat was Neues zu berichten. Ihr habt es auf unserem Discord vielleicht schon mitgekriegt. Oder in Social Media. Ansonsten ist das heute das Thema. Lieber Justin, schön, dass du da bist. Stell dich nochmal kurz unseren Zuschauenden und Zuhörenden vor.
Ja, also hallo erstmal. Genau, mein Name ist Justin. Ihr könntet mich vielleicht kennen von dem YouTube-Kanal/Podcast Natürliche 1. Wo wir sehr unregelmäßig, gerade mit einer längeren Pause, immer mal wieder Videos zu allem Möglichen, was Pen & Paper angeht, machen. Wie schon angekündigt, war ich ja schon letztes Jahr hier zu Gast, wo ich über Natürliche 1 gesprochen habe. Und tatsächlich könnte das sehr gut passen, weil ich glaube, ungefähr in dem Zeitraum, wo wir gesprochen haben, habe ich angefangen, an diesem neuen Projekt zu arbeiten, weswegen ich jetzt hier bin. Also wirklich angefangen im Sinne von mich wirklich da jetzt mal ernsthaft dran gesetzt. Von daher, ja, so schließt sich der Kreis.
Sehr, sehr cool. Und ich kann mich auch tatsächlich noch erinnern, wir hatten uns ja quasi auch noch off-air privat getroffen. Also natürlich nicht in echt, weil du wohnst 21 Millionen Kilometer weit weg von mir.
Ja, es ist beinahe einmal ganz Deutschland durch.
Genau. Aber da hast du mir von dem Projekt erzählt und ich habe dir davon erzählt, dass wir jetzt mit Plothook irgendwie anfangen und so. Und so schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool.
Genau. Du hast was Neues, du hast schon gesagt, du hast da jetzt quasi ein ganzes Jahr lang richtig intensiv dran gearbeitet und ich hatte das Glück und das Vergnügen, da auch quasi mal live im Entstehungsprozess dabei zu sein. Und aber bevor ich jetzt hier losplaudere, es ist natürlich dein Werk, deswegen Stage is yours, erzähl ein bisschen.
Ja, genau. Also ungefähr vor der Gedanke waberte schon sehr, sehr lange in meinem Gedanken hin und her. Und ungefähr vor so einem Jahr habe ich mir gedacht, okay, jetzt setze ich mich mal richtig ernsthaft dran. Und zwar habe ich ein Pen-and-Paper-Regelwerk geschrieben mit passendem Setting dazu. Und zwar das Regelwerk Götterfunken. Oder Götterfunken-RPG, wenn man es so nennen will. Da ist jetzt das Einsteigerwerk erschienen. Ich habe zwar ein Jahr lang dran gearbeitet, aber für ein komplettes Grundregelwerk mit allem drum und dran war dann meine Zeit doch zu kurz. Ich mache das nicht vollberuflich. Aber genau, Götterfunken. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Heroen. Heroen, also Kinder von Göttern und Sterblichen. In diesem Fall, erstmal jetzt speziell für den Anfang, sind es primär griechische Gottheiten. Aber im Long Run können da auch noch weitere Kulturen oder Pantheons dazukommen. Und genau, diese Heroen werden nun in eine Gesellschaft geworfen, die geheim existiert. Geheim versteckt vor der Gesellschaft der Sterblichen. Es spielt alles quasi in unserer Welt, bloß hinter dieser Welt ist noch eine geheime Welt, in der Heroen existieren und mythische Kreaturen und Dinge, die sich die Sterblichen in ihren kühnsten Träumen nicht ausdenken könnten. Und diese Gesellschaft oder diese Welt existiert schon sehr, sehr lange. Und dort werden die Heroen reingeworfen, allerdings zu einem zugegeben sehr schlechten Zeitpunkt, weil durch ein gewisses Ereignis ist diese Gesellschaft und diese Welt am Rande des Kollaps. Also viele Siedlungen, viele Dinge sind zerstört und sind nur noch Ruinen oder Mythen geworden. Und die Welt von Götterfunken ist sehr viel gefährlicher geworden, als sie vor diesem Ereignis war. Und so müssen sich jetzt diese Heroen, die zum einen darauf klarkommen müssen, was ihre Familiengeschichte sozusagen angeht, müssen sich dann auch noch mit den Gefahren dieser Welt auseinandersetzen. Und genau, da habe ich jetzt das Einsteigerwerk rausgebracht. Eine kleine Einführung in das Setting, in das Vanilla-Setting sozusagen. Die grundlegendsten Regeln, also wie man das, wie man Götterfunken spielen kann. Und ein schickes, kleines Abenteuer, was auch gut durchgetestet wurde, mit 6 vorgefertigten Charakteren. Genau, kann man sich kostenlos oder mit einem kleinen Obolus, wenn man es will, auf Drive-Thru-RPG kaufen.
Ja, das klingt ja schon mal total hervorragend. Und wie gesagt, ich hatte ja schon einen Einblick und es spielt sich auch hervorragend. Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zu dem Punkt, also bevor wir mehr ins Detail gehen. So jetzt rein auf die erste Beschreibung klingt das alles natürlich ein bisschen, sag ich mal, nach Urban Fantasy, wie viele andere Settings auch, World of Darkness, ja, Vampire the Masquerade, Werewolf und so weiter, oder auch in Teilen Cthulhu und andere Regelwerke, wo es quasi eine Parallelgesellschaft gibt oder parallel zu der normalen Welt, die wir so alltäglich wahrnehmen und sehen, ja, Wesenheiten, Entitäten, wie auch immer, gibt, die wir im normalen Alltag quasi als Mythen, Legenden, Märchen, Popkultur irgendwie ansehen. Da stellt sich jetzt natürlich ein bisschen die Frage, also ich frage jetzt bisschen fies sozusagen, was ist, also inwiefern grenzt sich jetzt Götterfunken ab? Also was bringt das quasi an neuen Themen, an neuen Settings mit rein?
Ja. Ja, also was ganz klar ist, wo ich auch nicht irgendwie das schönreden kann, wenn man die Prämisse nicht mag von, okay, es gibt irgendwie eine Parallelgesellschaft, die irgendwie im Hintergrund die wir als normale Menschen kennen, irgendwie existiert, wenn man das überhaupt nicht abkann, dann könnte dieses Setting, was hier erstmal gezeigt wird und an dem ich erstmal jetzt arbeite, ist dann vermutlich nichts für einen. Also da bin ich ehrlich. Das ist schon dieselbe Prämisse, wie sie auch an vielen anderen Stellen irgendwie aufgestellt wird. Und wenn man die überhaupt nicht mag, dann würde ich empfehlen, noch ein bisschen abzuwarten. Es gibt ein paar Varianten des Settings, die ich noch im Kopf habe, die ich später vielleicht vorstellen kann, wo dann diese Prämisse wirklich verschwindet. Ich denke dann an sowas wie Cyberpunk-Richtung und so.
Okay.
Aber das Vanilla-Setting, an dem ich jetzt erstmal arbeiten will und an dem ich erstmal ein bisschen das größer machen will, da ist diese Prämisse nicht wegzudenken. Mhm. Was aber schon anders ist zu zum Beispiel einem Vampire the Masquerade oder einem mir sind jetzt gerade alle entfallen, die diese Prämisse haben mit einer Parallelgesellschaft. Es gibt ja viele. Ich nehme jetzt einfach Vampire the Masquerade. Ist, dass diese Prämisse ist, dass da eine Gesellschaft existiert, die geheim von der von Menschen ist. Und diese ist eigentlich wirklich sprichwörtlich am Arsch. So bei Vampire, auch wenn wir da jetzt natürlich seit der neuesten Edition auch schon eher die Richtung haben, dass die Gesellschaft sich stark verändert hat und auch in Richtung eher Richtung Abstieg ist, ist hier in Götterfunk jetzt tatsächlich gerade die Prämisse, dass es wirklich der Gesellschaft und der Welt von Götterfunk geht es gerade echt nicht gut. Da okay. sind viele Dinge, die verschwunden sind, die zerstört worden sind. Und in Götterfunk ist auch die Prämisse, das wäre dann ein Unterschied zu Vampire the Masquerade und auch so ein bisschen Werwolf, würde ich sagen. Bei Werwolf hast du ja auch dieses Apokalypse-Ding. Die Gesellschaft ist irgendwie, die Werwolf-Gesellschaft, die Natur ist irgendwie dem Untergang geweiht. Aber bei Götterfunken ist der Fokus, den ich eigentlich im Long Run im Kopf habe, tatsächlich, dass es eben nicht um irgendwie so stark darum geht, sich irgendwie mit der sterblichen Gesellschaft die irgendwie zu manipulieren und dort im Hintergrund Dinge zu machen, sondern der Fokus, den ich eher habe, ist wirklich, okay, du hast diese geheime Welt und dort ist so viel zerstört und so viele Dinge, die wir nicht mehr kennen, und das zu erkunden, dass die Heroen entweder eine eigene Siedlung wieder neu aufbauen und dann in ihrer Umgebung nach verlorenen Orten suchen, nach Gegenständen suchen, Probleme lösen, wo sie gar nicht wissen, okay, wieso haben wir in dieser Siedlung das Problem? Oder dass sie halt einfach wie so Nomaden durch die Welt wandern und dann finden sie eine Ruine und versuchen herauszufinden, okay, was war das früher? Was ist hier passiert? Und das ist eher meine Idee, die ich im Long Run mit Götterfunken habe. Auch wenn natürlich, wenn man diese klassischen Intrigengeschichten, wie sie vielleicht bei Vampire eher passieren, dafür ist natürlich auch Platz in Götterfunken. So ist es nicht. Ich als Entwickler, wenn man so nennen möchte, habe gerade eher im Kopf im Long Run so ein bisschen das Erkunden in den Vordergrund zu stellen, weil ich viel gemerkt habe, dass oft entweder Rollenspiel oder Kampf. Es gibt bei D&D, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, die haben mal einen Artikel rausgebracht, wo sie gesagt haben, okay, die drei Säulen des Rollenspiels. Kampf, Rollenspiel, Erkunden. Da war nämlich mein Gedanke, okay, in welche Richtung orientiere ich Götterfunken? Der fing so ein bisschen bei dem Artikel an, der, ich glaube, im Zusammenhang von Dungeons & Dragons halt veröffentlicht wurde. Und zwar wurde da halt gesagt, okay, es gibt irgendwie drei Säulen des Rollenspiels. Kampf, Rollenspiel, also als das im Sinne von wirklich Rollen zu spielen und Erkunden. Und D&D hat er von sich selbst gesagt, ja, wir decken alle drei ab. Und ich saß immer so da und war so, tut ihr das wirklich? Ist Erkunden wirklich oder Rollenspiel so ein großes Thema in D&D? Und es ist mir aufgefallen, dass es allerdings bei vielen Systemen so ist, dass die sich ungefähr irgendwie sagen, okay, die haben den Fokus auf diese Säule oder auf diese oder eine Mischung aus beiden. Und ich habe mir gedacht, okay, im Long Run möchte ich, dass das Götterfunken irgendwie natürlich auf allen drei Säulen steht, aber auf Erkunden wirklich auch so einen Fokus hat. Im Einsteigerwerk sind das schon erste Ideen so zu finden, aber im Long Run will ich das wirklich noch ein bisschen mehr forcieren, dieses Ding mit Ruinen erkunden und so weiter und so fort.
Also im Endeffekt auch so ein bisschen sozusagen ein Stück weit Aufarbeitung und ein Stück weit geschichtlich, ne? Also du verwendest ja auch relativ viele Termini, die so aus dem historischen Kontext kommen, und da, also es hat für mich auch so ein bisschen was, so wenn man so reinliest, da so ein bisschen wie eine Geschichtsstunde nur in cool.
Ja, so. Das ist gut.
Und da glaube ich so ein bisschen, dass die Charakter quasi ihre Geschichte und ihre Vergangenheit erkunden, ja, schauen, wer bin ich, wo komme ich her, was ist meine Kultur, wo ist mein Platz auch in dieser Welt und so, also so habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen und ich denke auch, so jetzt aufs erste Schauen und Spielen, da, dass prinzipiell, wie du es genannt hast, von diesen drei Säulen alles drei möglich ist und so auch gespielt werden kann. Aber also jetzt bei dem Beta-Test, wo ich mit dabei war, da hatte ich schon so das Gefühl, dass der Fokus jetzt nicht unbedingt auf dem Kampf liegt. Also da, es gibt ein Kampfsystem, aber es ist meiner Meinung nach deutlich entschlackter, als wir jetzt eben, weil du es genannt hast, D&D, ja, oder auch DSA und ähnliche Regelwerke oder gar Shadowrun oder so. Dient, glaube ich, eher, der Kampf dient eher dem Fluff, also es hat eher sowas Erzählrollenspielmäßiges, ja, wie zum Beispiel bei Powered by the Apocalypse-Systemen und so. Also so in die Richtung kam es mir ein bisschen vor. Und das bietet dann natürlich eben die Möglichkeit, klar, auf viel Fokus auf Rollenspiel also zu legen, aber auch eben viel Fokus auf so dieses Erkunden und so. Und das finde ich tatsächlich einen ganz coolen Ansatz, weil es so zumindest von Systemen, die ich so kenne, definitiv könnte das dann nicht unbedingt vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal werden, aber zumindest ein Merkmal, wo jetzt, sag ich mal, nicht bei jedem System der Fokus drauf liegt. Also ich persönlich beispielsweise als alter DSA-Spieler fand ich schon immer sehr interessant, so die Abenteuer, wo du so ein bisschen in der Geschichte von DSA rumkruschtelst, ja, und irgendwelche Geheimnisse entdeckst oder eben Ruinen erkundest und schaust, was steckt da dahinter und was hat dieser böse schwarze Magier damit zu tun und so, ne? Also,
ja, genau. Genau, also das war auch genau so ein bisschen mein Ansatz, wie du schon gesagt hast. Ich bin in der Vorteilsposition, beziehungsweise ich habe sie mir natürlich auch selbst geschaffen, dass ich habe quasi antike Geschichte studiert. So, ich habe da einen Abschluss drin und mein Fokus oder meine Abschlussarbeit ging tatsächlich auch um griechische Religionspraxis. Mhm. Also kenne ich mich halt auch in dem ersten Thema jetzt auch relativ gut aus und auch allgemein in Mythologie oder Religion von antiken Kulturen bin ich jetzt, würde ich sagen, halbwegs bewandert. Und dadurch habe ich halt die Vorteilsposition, dass ich so ein bisschen versuchen kann, okay, wieso fasziniert mich das? Ja, dieses Erkunden mit, okay, was stand dahinter? Wieso haben die Leute diese Dinge gemacht? Und dieses so, ich habe selbst immer mein Vorgehen, wie ich quasi geschrieben habe oder akademisch, wenn man das so nennen darf, gearbeitet habe, war für mich immer so ein Erkunden. Mhm. Und das habe ich halt versucht, wirklich auch in dieses Regelwerk schon in den ersten Teilen zu übertragen. Und im Long Run soll das tatsächlich halt auch stärker noch mit Regeln oder Ideen und so weiter gefüttert werden, dass am Ende oder irgendwann tatsächlich das dann halt auch so ein bisschen so ist, dass so ein Moment der Neugier immer wieder auch belohnt werden kann. Mhm. Dass es dann wirklich so ist, okay, die Spieler sind neugierig, okay, was ist um diese Ecke? Und dann geht man um diese Ecke und da kann sich dann was draus entwickeln. Da habe ich gemerkt, da ist gut Beta-Testen und Überlegen und so weiter noch nötig. Aber ich bin mir sehr, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich da dann in späteren Versionen oder späteren Büchern dann noch mehr drauf eingehen kann, dass das wirklich ein Merkmal dieses Systems wird.
Okay. Nee, voll cool. Und ich meine, es ist ja letztendlich den Spielenden auch überlassen, wie spielen sie das Spiel. Also wenn jemand sagt, ja, ich finde das Setting cool und will es aber eher palpig haben und spiele es eher wie, was weiß ich, aktuelle popkulturelle Sachen, die da gerade auf dem Markt sind, dann würde ich sagen, go for it, ja, mach das.
Ja.
Es ist ja nicht falsch, ne? Also du kannst Rollenspiel quasi eh nicht falsch spielen. Und wenn, da spricht halt nichts dagegen und nichtsdestotrotz besteht dann die Möglichkeit zu sagen, ja, wir hätten aber gern auch so ein bisschen eben so diesen archäologischen, ne, historischen Bezug und so. Und das kann das Regelwerk halt dann auch. Und meines Erachtens nach, also wenn ich es so ein bisschen vergleiche, ich nenne jetzt bewusst nicht den Namen, also mit aktuellen popkulturellen Geschichten, die sei mal auch auf diesen historischen Zug zumindest anspielen, da hast du aus meiner Sicht oft so, dass quasi von der Originalvorlage, also von der Historie und der Mythologie, die da mit reinschwingt, irgendwie nur noch so ein Fitzelchen übrig ist und der Rest ist halt Pulp und Action und so, und das kann toll sein und wem das gefällt, alles cool. Aber mir persönlich ist es dann oft ein bisschen zu seicht und zu abgespaced, ja. Und da finde ich es dann natürlich cool, zu sagen, ich möchte da auch ein bisschen tiefer reingehen und so. Also finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache und spricht für mich auf jeden Fall so, hey, okay, das ist jetzt mal was Neues. Das einzige System, was mir persönlich noch einfällt, was vielleicht ein bisschen auch in so eine ähnliche Richtung geht, ist Ars Magica, wer das noch kennt. Das ist so inzwischen auch schon ein sehr altes System.
Ja, genau. Also, genau, das ist gut, dass du es angesprochen hast. Das ist wirklich ganz grundsätzlich bei den Regeln, wie immer, jeder, der dieses Buch in die Hand kriegt oder auf den PC, wie auch immer, kann an den Regeln gerne rumspielen, wie er will, dass es für ihn passt. Klar, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden, weil es natürlich Leute, die schon mal gehomebrewed haben, wissen das, was passiert. Okay, ich ändere diese Regel und plötzlich ändert sich alles. Aber was das Setting angeht, ey, seht es als Vorschlag. Ich habe Ideen reingeworfen. Jetzt ist gerade auch sogar nur eine grundlegende Einführung, dass die Leute wirklich wissen, okay, das ist irgendwie die erste Idee, auf der werde ich dann auch erstmal aufbauen. Aber wenn ihr sagt, ey, ich möchte das sehr viel mehr an irgendwas anderes anlehnen, an irgendeinen gewissen Film oder so, und das eher in diese Richtung spielen, ey, go for it. Das sind nur Vorschläge, die ich da zum Setting gemacht habe, wie ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube, vor einer Woche oder so saß ich mit Freunden abends hier und wir haben erstmal, waren plötzlich auf dem Dampfer, okay, was für verschiedene Versionen dieser Götterfunk-Idee könnte man machen. Das heißt, ich habe jetzt auch eine längere Liste an quasi Ideenversionen, die ich machen kann, von Cyberpunk über irgendwie High Mecha-mäßigen. Ich habe ganz viel noch in der Hinterhand, wo man natürlich dann auch selbst gerne sagen kann, ey, ich würde das Setting viel lieber in diese Richtung bauen. Ey, go for it. Mhm. So, ich habe da überhaupt nichts gegen. Das ist jetzt das, was im Einsteigerwerk ist, ist jetzt erstmal die Grundversion, an der ich arbeite. Aber wenn irgendjemand da draußen eine andere Idee hat, oder sich denkt, okay, diese Setting ist irgendwie noch nichts für mich, ändert es, wartet, bis ich irgendwann mit einer anderen Setting-Idee um die Ecke komme, ey, ihr habt da freie Hand. Mhm. Also, wenn ich das mitkriege, werde ich euch nicht irgendwie irgendwie einen Shitstorm organisieren. Das wird auf jeden Fall nicht passieren.
Sehr cool, sehr cool. Das erinnert mich ja ein bisschen so an Cthulhu. Die haben ja angefangen eben mit diesem klassischen 1920er bis 30er Setting und inzwischen gibt es ja da auch alle möglichen Versionen, teilweise offizielle, teilweise auch gehomebrewte Sachen. Ja, also von irgendwie Mittelalter, Wilder Westen bis hin zu irgendwie hier so Gaslight, also so Steampunk und bis hin zu, also ich weiß zum Beispiel Orkenspalter TV, die hatten auch mal oder haben auch so eine Videoreihe, die Old One. Ja, also yeah. im Sci-Fi-Universum, ja. Hat auch so ein bisschen Alien-RPG-Vibes, finde ich.
Ja.
Genau, also daran erinnert mich das so ein bisschen. Und wir sind natürlich da dann gespannt, was da noch alles kommt. Und ich denke, da können wir vielleicht auch die Community aufrufen. Hey, also wenn ihr da noch Ideen, Vorschläge, Wünsche habt, haut's rein, ja. Oder wendet euch direkt an den guten Justin. Und bringt es rein. Also
ja, gerne. Also super, super gerne. Schreibt auf Discord, schreibt natürlich eins Instagram-Kanal. Kenneth wird das alles an mich weiterleiten, unser Social-Media-Beauftragter. Also wenn ihr Ideen habt, sehr, sehr gerne. Ich selbst hing schon dem Gedanken nach, okay, was wäre, wenn man das Setting nach Atlantis bringt, aber nicht diese Fantasy hochgebrachte Variante, die dann irgendwie auch so ein bisschen ja zum Teil verdisneysiert, verfantastisiert wurde.
Schöner Ausdruck.
Ja, sondern ich dachte mir, okay, Atlantis, aber man baut auf dem auf, wo es quasi anfing, und zwar bei Platon. Platon ist der Erste, der über Atlantis gesprochen hat und es tatsächlich auch beschrieben hat, in einer gewissen Art und Weise, nicht sehr ausführlich, aber er hat es beschrieben. Okay, wie cool wäre das denn, das irgendwie in Atlantis, wie es irgendwie im Original, das ist ja bei sowas immer eine schwierige Aussage, wo ist das Original und wo nicht. Aber darauf aufbauend. Aber genau, ich habe eine lange Liste. Mal gucken, wann ich dazu komme. Ich schau mal.
Sehr, sehr cool. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und falls ihr euch da draußen gerade wundert, warum ich meinen Kopfhörer so schräg auf habe, ich warte auf den Handwerker, der demnächst klingelt. Aber nachdem Justin und ich jetzt schon irgendwie den dritten Anlauf hatten, mal konnte er nicht, mal konnte ich nicht und so weiter, gesagt, nee, und wir machen jetzt trotzdem das Video. Also ja. Nicht, dass ihr euch wundert und denkt, also der Atarius, der wird auch immer bescheuerter. Also vielleicht werde ich das, aber genau. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen natürlich quasi über die Rahmenbedingungen, über so dieses Gerüst gesprochen. Jetzt wäre es natürlich auch interessant, dass wir sozusagen mal in das Spiel reinschauen. Ich habe jetzt hier im Hintergrund mal quasi den Charakterbogen aufgemacht, den teile ich jetzt mal. Du bist jetzt natürlich unser Experte, weil Autor. Ja. Magst du mal kurz ein bisschen erklären, was sehen wir da?
Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Tatsächlich, die Version des Charakterbogens, die ist, also das ist alles richtig. Wenn ihr euch das Regelwerk dann auf DriveThruRPG holt, werte Zuschauer, ist die tatsächlich noch ein bisschen schick gemachter im Sinne von die Blätter zum Beispiel, die sind nicht mehr weiß, sondern die sind schön angepasst und so weiter. Aber hier ist alles auf jeden Fall richtig. Nur, dass ihr euch vielleicht nicht wundert, wenn ihr dann den Charakterbogen selbst aufmacht, dass der der sieht doch ein Tick anders aus. Ja, ein bisschen was wurde noch, noch schick gemacht. Aber genau. Genau, regeltechnisch funktioniert Götterfunken mit W12, also 12-seitigen Würfeln. Alles wird über 12-seitige Würfel gemacht. Und dabei gibt es zwei Arten von Proben sozusagen, die gemacht werden können. Einmal die aktive Probe, die wird immer gemacht, wenn ein Charakter wirklich etwas mit einem Ziel aktiv versucht, also eine Wand hochklettern. Da ist offensichtlich ein klares Ziel dahinter. Wie das gemacht wird, ist der Spielleiter sagt an, auf was gewürfelt wird. Das ist in den meisten Fällen entweder eins der Attribute, das sind die wunderbaren Dinger, die quasi in allen Ecken stehen, also Physis, Sozial, Sophia und so, alles, was da drunter steht, sind Attribute. Oder eine Fertigkeit. Genau, bei einer aktiven Probe ist dann der Spieler so, okay, alles klar, nimmt sich diese, guckt, was für eine Zahl steht da bei dem Attribut oder bei der Fertigkeit, und das stellt seinen Würfelpool dar. Weil eine aktive Probe wird, wie man es vielleicht auch Shadowrun kennt, mit einem Würfelpool gewürfelt. Dann nimmt er die Menge an W12, die diesem Wert quasi, des Attributs oder der Fertigkeit entspricht, würfelt die, und jede 1 bis 6 ist standardmäßig ein Erfolg. Um dann die Probe insgesamt zu schaffen, muss halt aus diesem Würfelpool genug Würfel einen Erfolg anzeigen. So, das kann dann von einer ganz einfachen Sache, wo dann irgendwie so ist, okay, du brauchst nur 2 Erfolge oder so, bis hin zu Dingen, okay, das ist so schwierig für dich, wirklich, wirklich schwierig, das ist beinahe übermenschlich, was du hier versuchst. Das sind 12 Erfolge oder so, was nahezu unmöglich ist. Aber genau, da schwankt es so drin, hat der Würfelpool gleich oder mehr Erfolge als quasi der Herausforderungsgrad, ist die Probe geschafft. Die andere Probenart ist eine passive Probe. Das wird quasi immer gemacht, wenn es keine aktive Probe ist. Also wenn der Charakter auf irgendwas reagiert, irgendwas versucht zu widerstehen oder aber auch, wenn er etwas tut, ohne ein klares Ziel dahinter zu haben. Passive Proben funktionieren mit einem W12. Also du nimmst nicht mehrere, sondern nur einen. Den würfelst du und guckst dann, okay, bei dem entsprechenden Wert, auf den du würfelst, was für eine Zahl steht da. Und zeigt der Würfel dann gleich oder niedriger als die Zahl, die dort steht, an, dann ist die Probe erfolgreich. Das heißt, eine aktive Probe von Körperkraft, wo ein Wert von 4 steht beispielsweise, würdest du bei einer aktiven Probe halt 4 W12 würfeln und gucken, okay, wie viel Erfolge zeige ich an. Eine passive Probe auf Körperkraft wäre allerdings ein W12 Würfel und zeigt der Würfel dann eine 4 oder niedriger an, wäre das ein Erfolg. Genau, das sind die grundsätzliche Art, eine Probe zu würfeln. Auf dem Charakterbogen sehen wir schon wunderbar die 12 Attribute. Die sind einmal unterteilt in 4 Begriffe, die sich, nachdem ich mit einer Person, die deutlich besser Altgriechisch kann als ich, haben sich die beiden unteren Oberbegriffe noch einmal geändert, weil das nicht ganz zu dem passte. Aber genau, das sind alles, und sozial hat sich auch noch geändert. Das ist jetzt die wunderschöne Fantasia. Genau, aber das sind quasi die Oberbegriffe, in denen sich die Attribute unterteilen. Und diese Attribute haben dann einen Einfluss auf die Fertigkeiten. Bei den Fertigkeiten gibt es die wunderbar 2 verschiedene Varianten. Einmal in der Mitte die Kampffertigkeiten, so habe ich sie genannt. Man kann sie auch feste Fertigkeiten nennen. Und links daneben die freien Fertigkeiten. Kampffertigkeiten bzw. feste Fertigkeiten sind, wie der Name schon sagt, die sind fest. Jeder Charakter hat die. Und wie der Wert dieser Fertigkeiten berechnet wird, steht auch dort schon in Klammern wunderbar, steht schon dabei, wie man die quasi berechnet. Mhm. Das heißt, nachdem quasi die Attribute verteilt wurden, kann man wunderbar einfach die passenden Attribute zusammenrechnen, mhm, und dann hat man den Wert für diese Kampffertigkeit. Mhm. Dabei gibt es 7 Stück, relativ simpel erklärt. Sportlichkeit ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Mhm. Du hast 2 Gruppen, die wirklich für den Kampf quasi wichtig sind. Einmal die beiden Waffenfertigkeiten, mhm, sozusagen Geschickwaffen und Kraftwaffen. Und einmal Ausweichen und Blocken. Mhm. Dabei kann man schön zuordnen, Geschickwaffen und Kraftwaffen sind in 90% der Fällen die Fertigkeiten, auf die du würfelst, wenn du einen Angriff machst. Das ist ist immer eine aktive Probe. Wenn du mit irgendeiner Waffe angreifst, guckst du, okay, greife ich mit der geschickt an oder greife ich mit der einfach stumpf mit purer Kraft an? Du würfelst mit dem entsprechenden Wert. Guckst, wie viele Erfolge es sind. Ausweichen und Blocken ist dann entsprechend der Moment, wenn du dich verteidigst, halt nicht angreifst.
Logisch, ja.
Dort kannst du dich dann halt entscheiden. So, weiche ich dem Angriff aus oder blocke ich den Angriff?
Okay.
Das ist eine passive Probe.
Also jetzt hier auf dem Charakterbogen ist noch ganz präsent sozusagen hier so ein Kreis und darüber steht Hades. Also ich hatte auch irgendwann mal Latein und auch Einblick in Griechisch, deswegen und ich habe sie auch schon gespielt, deswegen weiß ich schon, aber magst du da dem Publikum, dem Auditorium nochmal erklären, was hat es mit diesem Kreis auf sich?
Ja, genau, das ist, würde ich sagen, eine der beiden großen Alleinstellungsmerkmale des Regelwerks, würde ich sagen, von den wirklich großen Alleinstellungsmerkmalen. Und zwar ist das der Weg zum Hades. Mhm. Man sieht, im Griechischen wurde bevor die lateinische Schriftzählung eingeführt wurde, immer mit ihrem Alphabet gezählt. Mhm. Deswegen sieht man, es fängt bei Alpha an und endet bei Mu, ist das, glaube ich. Oder Mi, irgendwie so eins von beiden. Und genau, das sind 12 Schritte sozusagen. Und dieses Rad des Hades ist, wenn man D&D mal gespielt hat, sind quasi deine Todesrettungswürfe. Kann man so nennen. Beziehungsweise es ist eigentlich noch sehr viel mehr. Es repräsentiert halt, wie nah ist dein Held seinem Untergang. Mhm. Wenn man sich griechische Tragödien anguckt, kennt man das ganz gut. Der Heroe über die Geschichte rückt immer näher dem Untergang der Tragödie und es ist immer näher dabei, seinen Untergang zu finden. Und um das zu repräsentieren, ist dieser Weg zum Hades. Mhm. Immer wenn beispielsweise man bei seinen Fokuspunkten, das sind quasi die Lebenspunkte, auf Null geht, beginnt man Schritte zum Hades abzuziehen über eine gewisse Art und Weise, wie man würfelt, geht man quasi dem Hades, kommt man dem Hades immer näher. Und wenn man dann auf 0 Schritten zum Hades ist und immer noch 0 Fokuspunkte hat, dann ist man quasi tot. Dann ist man, ist seine Seele am Hades dran. Man ist nicht mehr, das ist nichts mehr zwischen dir und der Unterwelt. Das heißt, deine Seele wandert zum Hades. Mhm. Diese Schritte können nicht nur gegangen werden, wenn man quasi auf 0 Fokuspunkte fällt, sondern auch, wenn der Fatal Flaw, wie es dort steht, ich glaube, am Ende in der völlig fertigen Version ist es die wunderschöne Hybris des Schicksals. Und zwar ist das irgendeine Eigenschaft des Heroen, die quasi eine Schwäche des Heroen, die in gewissen Situationen immer wieder hochkommen kann. Und die natürlich, wenn sie dann hochkommt, auch Auswirkungen hat, wie dass man halt näher zu seiner Tragödie schreitet. Das heißt, wenn die hochkommt, geht man auch Schritte, gewisse Menge an Schritten zum Hades. Und so guckt man quasi immer näher seinem Untergang, wenn man nicht aufpasst.
Also es ist, sag mal, vielleicht entfernt vergleichbar mit der geistigen Stabilität bei Cthulhu, wer das kennt, wo du ja auch quasi im Lauf eines Abenteuers oder einer Kampagne, wenn du nicht quasi von tentakellastigen Monstern irgendwie gefressen wirst, quasi ja immer mehr dem Wahnsinn anheimfällst. Ja, und dadurch ja. irgendwann der Punkt kommt, wo halt dein Charakter unspielbar wird. Und also ist jetzt hier natürlich eine andere Mechanik und auf was anderes ja. ausgelegt, aber so vom Prinzip her, so wie du es schon gesagt hast, zu einem griechischen Epos gehört auch immer eine Tragödie. Das heißt, ihr müsst euch sozusagen damit abfinden, dass euer Charakter irgendwann quasi im Hades, also in der Unterwelt, ankommt und ihr euch einen neuen basteln müsst. Oder gibt es auch und Möglichkeiten, wie dieser Hades wieder zurückgegangen werden kann?
Es gibt kleinere Möglichkeiten, die wieder quasi ein paar Schritte vom Hades wegzukommen. Das ist zum Beispiel jedes Mal so, wenn man es schafft, seine Hybris des Schicksals, also seine Schwäche, unter Kontrolle zu halten und eben der nicht anheimfällt, dann ist quasi so, ich hab mich besser unter Kontrolle gekriegt, ich habe nicht wieder denselben Fehler gemacht wie vorher. Mhm. Das heißt, ich kriege ein paar Schritte wieder, ich bin ein bisschen weniger dem Untergang nahe. Aber über groß oder lang gibt es vermutlich für den Heroen nur zwei Möglichkeiten, wie das Ding endet. Man kennt es aus der griechischen Mythologie. Entweder stirbt ein Hero jung und als Held sozusagen, also episch, aber er stirbt und ist jung quasi in der Unterwelt, oder er wird zu einem Gott. Mhm. Das ist in dem Einsteigerwerk jetzt, dafür gibt es noch keine Regeln. Ich habe mir gedacht, den Gottkomplex von den Spielern bediene ich jetzt nicht sofort im Einsteigerwerk. gerade weil das eher so eine Sache wäre, die in längeren Kampagnen eine Möglichkeit ja. wäre. Und das ist dann eine ganze Storyline, so zu einem Gott werden mhm. ist ein bisschen anstrengend. aber genau, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. In Götterfunk ist es wie in griechischen Sagen und Tragödien üblich, gibt es nicht viele Möglichkeiten, wie das Ding endet, außer den beiden.
Genau. Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch auf den zweiten Teil vom Charakterbogen. Da würde ich mal behaupten, ist bis auf zwei Sachen das relativ vergleichbar auch mit anderen Charakterbogen, die man so kennt, ja, Inventar, Notizen, was habe ich für Ausrüstung, na, Waffen, Rüstung, Helm und so weiter, wie schaue ich aus, Name natürlich, und dann haben wir hier, was sich da jetzt dann eben unterscheidet, den Patron, also quasi welcher Gottheit gehörst du an, gell, so war das?
Ja, genau. Welche Gottheit ist quasi deine Schutzgottheit? Mhm. So, in welche Gottheit hast du gewählt als dein Patron, der auf dich sozusagen aufpasst?
Genau, also beispielsweise Poseidon als Meeresgott, also dann hast du eher eine Affinität zu Wasser und Meergewalten und sowas, gell?
Genau. Also das ist wirklich so, du hast halt einen Elternteil, also eine Gottheit, die irgendwie halt verantwortlich ist dafür, dass du in der Welt bist. Und du hast einen Patron, den du zu einem gewissen Zeitpunkt in deiner Jugend wählst. Und der ist quasi dann deine Schutzgottheit. Mhm. Der dann so ein bisschen repräsentiert, in welche Richtung du gehst. Mhm. Wie du schon gesagt hast, bei Poseidon wäre es typischerweise sowas wie Meeresgewalten, Wasser und so weiter. Mhm. Es kann, je nach Gottheit, kann man aber auch sehr ungewöhnliche Verbindungen machen. Beispielsweise ist Aphrodite auch als Totengöttin bekannt. Also man kann dann Aphrodite als Patron haben, aber dann halt nicht alles all about irgendwie verführen und so sein, sondern sagen, okay, nee, ich bin irgendwie, meine Patronin ist Aphrodite, aber ich bin voll die Nekromantin und so. Mhm. Genau, die geben dir magische Kräfte, sozusagen.
Genau, das hier dann auch nochmal aufgelistet.
Genau, genau, die sterblichen Begabungen und die mythischen Begabungen sind quasi einfach Talente, wie man das aus D&D kennen würde, dass man da so Talente hat. Tatsächlich ist im Charakterbogen, der dann am Ende rausgekommen ist, ist Aussehen tatsächlich nicht mehr da, weil ich Platz schaffen musste, weil da ist dann so ein bisschen der zweite Alleinstellungspunkt, und zwar ist bei aktiven Proben immer die Chance da, dass die Götter eingreifen in deine Aktion. Du hast bei einer aktiven Probe hast du immer einen Würfel dabei, der ist so ein bisschen besonders. Wenn der auf eine gewisse Art und Weise ausgelöst wird, dann kann's sein, dass die Götter halt in deine Aktion eingreifen und sie entweder negativ beeinflussen oder positiv oder dich stärken oder dich schwächen, eins von beiden. Und um zu gucken, wie die Götter zu dir stehen, ist dort, wo jetzt Aussehen gerade noch steht, die sogenannte Gunsttabelle. Ah, okay. Dort stehen dann Götter und eine gewisse Zahl dazu, die dann quasi repräsentiert, okay, mag dich die Gottheit, mag sie dich nicht, und so weiter und so fort. Da ist dann die Gunsttabelle, und da ist, würde ich sagen, auch noch so ein Selling Point oder ein Einstellungsmerkmal, dass halt die Götter auch wirklich in deine Aktion in dieser Welt immer wieder auch eingreifen. So ein bisschen wie man das, ich weiß, es gibt nicht viele, aber hat man mal vielleicht von gehört, die Ilias oder die Odyssee, wenn dann die Heroen gegeneinander kämpfen und dann beschreibt der Autor, dass während des Kampfes sich irgendwie zwei Götter gedacht haben, ich greife da jetzt bei dem einen oder dem anderen ein und lasse ein Schwert irgendwie zerbrechen oder irgendwie was anderes. Um das zu repräsentieren, ist quasi genau das da.
Ah, okay. Ja, cool. Dann würde ich sagen, schließen wir den Charakterbogen mal wieder.
Ja.
Genau. Justin, vielen lieben Dank für den Einblick. Also ich hoffe, ihr da draußen konntet jetzt auch einen Einblick gewinnen. Vielleicht noch ganz kurz meine Erfahrung von der Session, die ich mitspielen durfte. Jetzt muss ich kurz versuchen, mich zu erinnern. Genau, ich hatte irgendwie quasi so einen Sozialarbeiter gespielt irgendwie. Glaube in Kanada haben wir gespielt.
Genau, ja. Genau, genau. Und, in Kanada.
Im Endeffekt, gab es in der Stadt, wo ich gelebt habe, eben noch drei weitere Heroinnen. Die Juliette hat noch mitgespielt und der Leo.
Leopold, ja.
Genau. Und Name ist mir entfallen.
Noch eine dritte Georg.
Person. Der Georg, genau, hat auch noch mitgespielt. Ja. Genau, und wir haben so alle quasi Menschen gespielt, die so eigentlich versucht haben, ihre übernatürlichen Wurzeln, sag ich mal, mehr oder minder zu verbergen und ein relativ normales Leben geführt haben und aber so ein bisschen jede so ein bisschen, also man hat so den Patron und das göttliche Wirken sozusagen schon noch im Hinterkopf gehabt und dementsprechend halt in der Welt halt agiert. Also bin jetzt dann nicht mehr so firm in, ich glaube, ich hatte Apollo.
Ja, genau, du müsstest Apollo gehabt
haben. Genau, und daher dann auch so der Bezug, ja, so, ja, ich, dieses Soziale und ich kümmere mich um alte, kranke und so weiter. Na, also, genau, das war dann so ein bisschen der Aspekt und im Endeffekt gab es dann ein Ereignis, was uns quasi wachgerüttelt hat, wo wir uns unserer mythischen Kräfte und unserem mythischen Hintergrund quasi das wieder ins Gedächtnis gerufen hatten. Also es war nicht so, dass wir das nicht mehr wussten, sondern einfach nur so ein bisschen verdrängt haben, um quasi uns da in der Gesellschaft anzupassen. Und dann ist in dem Abenteuer, was wir gespielt haben, was du geschrieben hattest, quasi eine Situation passiert, die uns mehr oder minder herausgelockt hat, ja, und darauf ausgelegt war, so ein bisschen aus uns herauszukommen. Ich will jetzt nicht spoilern, falls es in irgendeiner Art und Weise noch rauskommt. Nur so viel dazu. Also wir sind dann alle quasi zum Ort des Geschehens. Irgendwie haben uns da dann auch getroffen. Und dann gab es einen epischen Fight. Und das war dann im Endeffekt so, dass uns eigentlich gar nichts anderes übrig blieb, wenn wir überleben wollten, als da auf unsere mythischen Begabungen zurückzugreifen. Und genau, an der Stelle hat dann, also den Kampf haben wir gewonnen, so viel sei verraten. Und an der Stelle hat dann, war der Abend zu Ende.
Ja, war sehr chaotisch.
Aber
also das Ganze drumherum. Ich war leider nicht so gut vorbereitet, aber lief dafür ganz okay.
Ja, also es hat mir total Spaß gemacht. Feedback hast du ja von mir auch bekommen. Und ja, also ich konnte da einen ersten Einblick gewinnen und freue mich natürlich schon irgendwie auf weitere Sessions. Und ja, so bleibt mir jetzt im Endeffekt nur zu sagen, wie ich es bestimmt schon ein paar Mal jetzt während der Aufnahme gesagt habe, ihr da draußen, wir verlinken euch natürlich das Ganze. Jetzt klingelt der Handwerker, einen Moment.
A few moments later.
Wir verlinken euch, wo ihr dieses wunderbare Regelwerk vom Justin käuflich erwerben könnt oder du hast es ja schon gesagt, es ist prinzipiell pay what you want, also ihr könnt es auch quasi kostenfrei euch runterladen oder könnt natürlich prinzipiell auch sagen, okay, ich will erstmal reinschauen, ist das was, ja, und dann kann ich immer noch quasi sagen, ach, jetzt kaufe ich es mir offiziell noch, ja. Die Möglichkeit besteht also und genau, also wir verlinken euch natürlich auch alle Möglichkeiten, wie ihr zu Justin und natürliche Eins im Namen Kontakt aufnehmen könnt. Und vielleicht gibt es ja da dann auch die Möglichkeit, irgendwie quasi an weiteren Test-Sessions teilzunehmen.
Ja, also tatsächlich Test-Sessions nehme ich immer sehr, sehr gerne wahr. Ist jetzt auch noch nicht zu Ende. Schreibt gerne, wenn ihr weitere Ideen habt, in welche Richtung Götterfunk gehen kann. Selbst geplant ist jetzt erstmal ein Cheat-Sheet tatsächlich. Das ist so das größte Feedback, was ich gekriegt habe. Erstelle eine Kurzzusammenfassung der Regeln. Da sitze ich jetzt gerade dran. Und danach steht jetzt erstmal da dran, wie man Charaktere erstellt. Also erstmal dann Charaktererstellung und Leveling. Aber von da an ist erstmal alles offen. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder irgendwas anderes, schreibt mir uns gerne auf allen möglichen Kanälen, die ihr dann verlinkt. Ich freue mich immer über Feedback.
Genau. Also und bestimmt ist es auch möglich, irgendwie sich auf unserem Discord-Server, also bei Plothook, ja, zusammenzufinden oder wie auch immer. Genau. Also, ich freue mich drauf und ich bin auch bereit für eine weitere Session oder mehrere. und genau. Dann bin ich gespannt. Ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und ich finde es eine coole Sache. Und auch für mich so irgendwie so schön, weil ich es quasi von Anbeginn sozusagen begleitet habe. da also auch vielen Dank an dich, dass das möglich war. Und genau, bevor ich jetzt noch weitere plaudere, würde ich sagen, wir sehen und hören uns. Ich überlasse wie immer unserem Gast das letzte Wort und verabschiede mich im Namen des Plothook-Teams. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.
Mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein.